So, liebe Freunde, wir sind zurück aus der Sommerpause mit neuem Content für euch und wir versorgen euch mit dem neuesten Gossip aus der Fußballwelt. Und natürlich gehen wir ein auf den großen Twitter-Fight des Jahres zwischen Fabrizio Romano und Florian Plettenberg. Außerdem natürlich Schönheits-OPs bei Fußball-Superstars, alles zu den neuesten Transferneuigkeiten und auch noch ein bisschen Kloppo-Content.
Falls euch Strom, die Fußballshow.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow mitten in der Sommerpause, aber trotzdem ja quasi unsere erste Folge zur Saison 26-27. Mein Name ist wie immer Max Fritsching, mir zugeschaltet ist Michael Strohmeier.
Ja, schönen guten Tag. Schönen guten Tag, ein sichtlich irritierter Michael Strohmeier, ja. Der bei Verlesung des Teasers sich gedacht hat, wir sind zurück aus der Sommerpause. Ich so, okay, also
ja, eine Woche Sommerpause, ne?
Ja.
Also von WM, ja, ging es fast nahtlos jetzt über für uns in die klassischen Sommerpausenthemen. Aber wenn man so will, ne, wir beschäftigen uns ja ab jetzt mit der neuen Saison und vor allen Dingen wieder mit der Bundesliga. Mhm. Es ist die erste Folge der neuen Saison.
Ja, Sommerpause kürzer als die Zündschnur von Fabrizio Romano.
Ja, absolut. Da werden wir natürlich gleich drauf eingehen. Wer sich denn hier des Rückens von Michael Strohmeier sicher sein kann im Twitter-Fight des Jahres zwischen Romano und Plettenberg. Oder ob du pragmatisch sagst, international immer für den Deutschen. Das werden wir gleich klären.
Aber dann, wo wir gerade dabei sind, was hast du gemacht in der Sommerpause?
Ich war einmal komplett Südamerika. Also Argentinien, Brasilien, Peru, Chile, einmal alles abgelaufen, weite Strecken auch mit dem Fahrrad zurückgelegt, so ein bisschen die Kultur vor Ort auch kennengelernt. Ich habe da in so einzelnen lokalen Dörfern, die haben kaum Stromanbindung, da fährt einmal im Jahr ein Bus durch, habe ich viel Zeit verbracht, also so mehrere Monate am Stück. Und jetzt bin ich wieder da und versuche mich hier wieder ins mitteleuropäischen Alltag wieder einzubinden.
Zwei Fragen dazu. Erstens, träumst du auch auf Spanisch schon?
Ich spreche ja fließend Spanisch. Also insofern habe ich irgendwo schon immer auf Spanisch geträumt.
Okay, verstehe. Und zweite Frage, was ist dein Lieblingsausgestorbenes Volk? Inka, Maya oder Azteken? Wobei, ich weiß nicht, ist das Mittelamerika?
Für mich sind es die Atzen, aber gut, lassen wir das mal für sich, weil die sind ja auf eine Art auch ausgestorben.
Die haben noch ein Stadion gebaut. Das Atzenstadion.
Ja, das Atzenstadion Dingeling, sag ich da mal, ne?
Ja, Inka moderiert ja noch.
Ne? Ja, absolut.
Bin das übrigens war Team die
von Bause Frau, ne?
Ja, genau.
Ja,
Bause. Inka.
Bause. Schön. Ja, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr so in der Sommerpause von Fritz und Stroh gemacht habt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren an der Stelle. Ja, weil es ist ja auch der Grund, warum sollen wir uns jetzt hier wochenlang in die Sommerpause verabschieden? Es passiert ja genug. Es gibt ja Dinge zu besprechen. Profifußballer, weltweit bekannte Profifußballer, kommen gerade frisch aus der WM und lassen erstmal eine Schönheits-OP an sich machen. So, das ist ja schon so ein Thema, mit dem kommen wir quasi aus der WM raus und das kann ja nicht unkommentiert bleiben, Michael. Das kann nicht unkommentiert bleiben.
Nee, das stimmt. Also klar, ne, der Grund für so eine Sommerpause ist ja in dem Namen drin, man macht einfach mal eine Pause, aber das lässt der Fußball und seine Themen nicht zu und es ist ja mittlerweile eigentlich völlig normal, dass Spieler in der Sommer- oder Winterpause sich die Haare färben, sich Tattoos stechen lassen. Wir haben eine neue Dimension oder wir haben sogar eine neue Kinnension erreicht, denn es gibt Schönheits-OPs, von denen wusste man gar nicht, dass es sie gibt.
Ja, das ist richtig. Ich war auch überrascht, als ich gehört habe, dass Vinnie Junior sich das Kinn hat machen lassen.
Ja.
Chinny Junior ab jetzt genannt. eine sogenannte Kinnharmonisierung hat der Mann durchführen lassen und hat jetzt ein Michael Schumacher Gedächtniskinn, während er vorher dann etwas weniger gut bestückt war an dem Teil seines Körpers.
Ja, ich muss sagen, als Besitzer eines wirklich ordentlichen Doppelkinds, kann ich das schon einigermaßen verstehen. Also wenn ich mich hinlege und ich gucke so mit dann ne, Richtung Brust aufs Handy und aus Versehen geht die Kamera an, dann habe ich immer das Gefühl, gleich will ich von mir selber Han Solo haben und Prinzessin Leia an der Kette bei mir tragen. Also ich verstehe, dass man so ein Doppelkinn auch mal loswerden will. Verstehe ich. Ja.
Also muss ich damit rechnen, dass du in der nächsten Sommerpause mit neuem Kinn hier erscheinst?
Nee, das scheitert bei mir an den finanziellen Mitteln. Und wir machen ja keine Pause.
Ja gut, das ist richtig. Da kommst du nicht auf dumme Ideen.
Ich habe ja gar nicht die Möglichkeit, mich zwischendurch tätowieren zu lassen, mir die Haare zu färben oder mir die Brüste vergrößern zu lassen, weil ich nicht ausfallen kann.
Ja, deswegen. Also ich schütze dich so ein bisschen vor dir selbst.
Ja, chin. Ja. Aber also, das kann ja jetzt eigentlich nur der Anfang sein.
Es ist richtig, ja. Vor allen Dingen, es ist ja immer so, ne? Also Leute, die eine Schönheits-OP durchführen, ne? Es sind natürlich häufig Frauen, muss man sagen. Es bleibt nie bei einer Schönheits-OP.
Aber ich sag mal, Turkish Airlines ist ja jetzt auch.
Stimmt, das ist natürlich sehr im Kommen, da holen die Männer auf gegenüber der Frauen, das ist schon richtig, aber so ganz grundsätzlich, es bleibt ja meistens nicht bei einer Schönheits-OP, das ist ja ähnlich so ein bisschen wie Tätowierungen, ne? Also ich meine, wie viele Leute haben nur ein Tattoo, also entweder gibst du Gas und hast direkt mehrere oder gar keine.
Ja, hast du eins?
Nein, ich habe keins. Nee. Ja, siehste, also das,
bin
das
auch nicht
sollte demonstriert werden, ja.
Aber ja, Vinnie Junior, also ich sehe bei ihm auf jeden Fall noch Potenzial für Botox in der Stirn. Diese Stirnfalten, das geht gar nicht. Also da kann man einiges machen. Er hat auch eine Boxernase.
Stimmt, Nase korrigieren. Ja, das wäre auch mal was, ja. Aber ich meine, wie sehr denn Vinnie, also ich meine, Vinnie Junior sieht ja mit neuem Kinn schon so entstellt aus, dass wahrscheinlich Face ID ihn nicht mal erkennt. Ja,
entstellt finde ich nicht.
Auf dem iPhone. Ich finde schon. Also ich finde, er ist hässlicher
jetzt.
Also ich finde ehrlich gesagt schon. Also ich fand ihn vorher natürlicher und charmanter, attraktiver als jetzt.
Kann man da durchklicken? Gibt es andere Bilder noch?
Weiß ich nicht.
Ich finde, er sieht freundlicher aus jetzt.
Viele sagen, er sieht jetzt aus wie Jason Derulo.
Ja, ich wollte, das hätte ich auch noch angefügt. Ich finde, er sieht jetzt mehr aus wie ein R&B-Star als ein Fußballspieler.
Macht er das jetzt auch so, dass er in jedem Interview erstmal seinen eigenen Namen sagt und dann antwortet auf die Frage?
Hätte mich nicht mal überrascht, wenn er das vorher schon gemacht hätte.
Vinicius Junior.
Ja, also Vinnie Junior, oder spricht von sich in der dritten Person. Also Vinnie Junior sagt. Ja. Also ich finde, es ist keine Verunstaltung. Ich finde, es sieht schon gut aus bei ihm. Ich finde, er hat ein markanteres, also das Gesicht ist jetzt markanter und ich finde, er sieht sogar sympathischer aus.
Okay.
Da gehen die Meinungen
jetzt noch das Stupsnäschen dazu. Ja. Na, also das muss man natürlich dann noch mit anpassen. Vielleicht die Ohren noch mal ein bisschen machen lassen, irgendwie markantere Ohrläppchen und
also,
die sogenannte Jawline, die muss natürlich auch noch gerichtet werden. Ne? Ja,
also die geht aber mittlerweile schon.
Der Kiefer, ne? Das ist ja mittlerweile, heutzutage ist das ja ein Schönheitsideal, wenn man einen sehr markanten Kiefer hat. Da kann man natürlich auch noch mal ran. Einmal komplett zertrümmern lassen, wieder zusammenbauen, das wär's doch.
Also ich möchte jetzt hier mal einen Appell richten an alle Fußballprofis, national und international da draußen. Das muss jetzt ein Trend werden. Ich möchte nächste oder spätestens übernächste Saison eine Schönheits-OP-Tierlist haben zum Saisonstart.
Ja, absolut.
Ja. Die würde übrigens bei mir bei A landen.
Sag ich, wie es ist? Ja, okay. Ja, da bist du ihm ja gut gelitten auf jeden Fall.
Ja.
Die Kritik im Internet war doch etwas lauter als deine.
Ja, aber was hat man denn daran zu kritisieren?
Dass es danach schlimmer aussieht als
vorher. Aber er muss sich doch damit wohlfühlen.
Ja, gut, aber das ist ja nun mal eine Bewertung, die die Leute vornehmen für eine Person des öffentlichen Rechts. Dessen muss man sich ja bewusst sein, dass es dann viele Leute da draußen gibt, die das bewerten. Also es ist es sagt ja nichts über seine fußballerischen Fähigkeiten aus, aber die Leute haben natürlich ein Urteil darüber, ob das denn besser vorher ist oder nachher.
Ich würde gerne zum Schönheitschirurgen gehen und sagen, ich möchte den Arsch von Timothy Chandler haben.
Ja, das finde ich auch gut. Aber meinst du, so viel Botox haben die dann in der Praxis oder müssen die da vorher nochmal nachordern?
Da kommt Silikon rein. Da kommt zwei richtig, das ist wie ein Brazilian Buttlifting.
Ja.
Da kommt ordentlich was rein in den Apparat.
Aber da musst du ja auch wirklich was an Material da haben. Ne? Ja, muss ja so, so ein Silikonkissen in der Größe einer Schweinehälfte sein oder so. Ja, ne?
Beton.
Ja, auch schön. Ja, also so viel zu Schönheits-OPs an Fußballern. Genau das richtige Thema zum Einstieg in die Sommerpause. Hier, der ein oder andere hat ja angemerkt, dass es ein sogenanntes Sommerloch wäre, was mit Themen gefüllt werden muss. Aber das finde ich gar nicht, weil diese Themen sind ja hier unser Filetstück.
Ja, vor allen Dingen, die WM ist halt gerade mal eine Woche vorbei.
Ja.
Wo soll denn das Loch sein?
Ja.
Das so, ist und selbst eine bis zwei Wochen nach der WM schafft es ja die WM trotzdem noch irgendwie in die Schlagzeilen.
Ja.
Weil Gianni Infantino ist so die weiß ich nicht, die haarlose Raupe Nimmersatt des Kapitalismus, wieder eine neue Idee hat. Also
ja.
64 Nationen teilnehmen lassen, das ist ihm nicht groß genug gedacht.
Genau, es soll jetzt auch die WM an sich soll privatisiert werden.
Natürlich, klar. Also klar. Die läuft jetzt gerade über die FIFA. Das ist ein Verband, das ist, das darf eigentlich nicht viel Profit machen. Und wenn man keinen Profit macht, warum macht man es dann überhaupt?
Ja, absolut. Deswegen gibt es jetzt die Idee, eine Firma zu gründen, die quasi die WM-Turniere und auch die Club-WM-Turniere organisiert und vermarktet.
Die Rechte hat.
Ne? Und das dann entsprechend dann natürlich auch vermarktet, sodass es noch profitabler wird als jetzt schon. Mhm. Was auch dazu führen wird, dass quasi jedes Land, was dem Verband angehört, eigene Anteile bekommt. Ne? Und diese Anteile können die einzelnen Länder dann sogar noch weiterverkaufen.
Ja.
Und damit Profit machen.
Ja.
Also das ist ja irrsinnig.
Ja, und ich glaube, die Ausmaße sind noch gar nicht greifbar, weil auch wir noch nicht so weit gedacht haben. Ich habe mir gerade mal überlegt, so das ganze Ticketing und so, ne, die ganzen Preise, alles Mögliche, das ist ja aktuell, das wird ja aktuell, gut, jetzt hatten wir zum ersten Mal dieses Dynamic Pricing, aber das wird ja dann immer durch das Gastgeberland bestimmt. Richtig?
Oder in erster Linie durch die FIFA, oder?
Durch die FIFA?
Ja.
Woran orientieren die sich denn? Weil ich überlege gerade, dass man als Unternehmen ja ganz andere Möglichkeiten hat, was Ticketing angeht, also im Rahmen der Vermarktung hast du ja nochmal eine ganz andere Möglichkeit, Tickets zu vergeben, etc., als ein öffentlicher oder ein Verband.
Ja klar, also einem Verband sollte man ja eigentlich nachsagen, dass der darauf ausgelegt ist, dass sich irgendwo auch jeder das leisten kann, zu so einem Fußballspiel einer WM zu gehen.
Andere Regularien.
Und einer Firma, die ja nichts mit dem Verband, also die jetzt nicht direkt nach den gleichen Regeln wie der Verband arbeitet, der kann es ja völlig egal sein. Ja. Der geht es ja nur um die maximale, ne, also um die größte Gewinnmaximierung, die man sich vorstellen kann. Also da sind ja alle Fesseln, die FIFA vielleicht noch offiziell als Verband hatte, Scheinfesseln nennen wir sie mal, sind ja abgelegt dadurch.
Ja. Und das finde ich, das ist ja.
Das ist Wahnsinn. Also das ist
Wahnsinn.
Das ist vielleicht wirklich die Beerdigung des Fußballs. Also das kann sie dann wirklich sein, ja. Das kann sie vielleicht wirklich sein, denn die UEFA hat darauf schon reagiert und hat in einem Statement gesagt, dass sie tatsächlich drüber nachdenken, ihren Ländern nahezulegen, die FIFA-Turniere zu boykottieren. Wenn das wirklich mal passieren würde, dass alle UEFA-Länder eine WM boykottieren oder eine Club-WM,
ist die WM nichts mehr wert.
Dann ist sie nichts mehr wert. Und das könnte der benötigte Knall sein, um diese FIFA endlich wieder auf Linie zu kriegen.
Das, also, ich meine, jetzt so auf den ersten Blick und ohne viel Recherche fallen mir jetzt einige Konsequenzen dafür ein. Ne? Also, es kann ja auch sein, dass die FIFA sagt: Ja, gut, okay, aber dann ziehen wir halt auch das Geld raus aus den einzelnen Bereichen. Vielleicht entscheiden sich dann viel mehr Spieler außerhalb der UEFA zu spielen, Top-Spieler, die dann dort halt viel mehr Geld bekommen. MLS sehe ich jetzt da gerade, die USA, also Trump, der wird wohl an der FIFA-WM teilnehmen lassen, die USA. Ja. Und dass man da dann sagt, ja, dann geht da halt mehr Geld hin. Also das wird sehr, sehr spannend, wenn die UEFA das mal macht.
Ja, klar. Also ob das dann durchzuführen ist, schwer zu sagen. Ich meine, da hängt ja so viel dran. Aber ich glaube, das ist die letzte Möglichkeit, der letzte Hebel, diese wirklich wahnsinnig gewordene FIFA vielleicht irgendwie wieder einzufangen. Ne? Weil das ist ja wirklich so, das ist eigentlich die Privatisierung der WM, das ist die finale Idee. Das ist wirklich, das ist Grande Finale, weil danach ist alles egal.
Ja.
Also es ist ja sowieso eigentlich jetzt schon alles egal, aber es ist ja so, zumindest wird der Schein gewahrt, dass es an manchen Stellen noch nicht völlig egal ist, aber danach ist ja alles offen.
Ja. Wie ist das bei der FIFA geregelt mit Legislaturperioden? Ist das so, ist das so wie in den USA? Man darf zweimal gewählt werden und dann ist Schluss oder darf man so lange bleiben, wie man gewählt wird?
Ja, also Gianni Infantino wird ja jetzt nochmal wiedergewählt werden. Ich glaube, 5 Jahre gehen da immer die Legislaturperioden und ich glaube, danach darf er nicht mehr. Was man sich aber schon ausgedacht hat bei der FIFA ist, dass er dann quasi der CEO dieser neu gegründeten Firma der FIFA werden soll, die eben die WM-Turniere vermarktet. Das heißt, er bleibt weiterhin an der Spitze der FIFA, ohne als quasi Vorstandsvorsitzender der FIFA wiedergewählt werden zu können. Bleibt er trotzdem
da oben. Ja. Und das muss dann nicht mehr gewählt werden, sondern
er ist. Genau, es ist völlig egal.
Ja, also man dreht das Rad von Korruption und Kapitalismus bei der FIFA fröhlich weiter und das mittlerweile auch einfach in einer Kompromisslosigkeit, dass es einen schaudert.
Ja, absolut. Das ist eine ziemlich schlimme Entwicklung. Ja, apropos schlimme Entwicklung. Wir haben in den letzten Tagen auf Twitter, heutzutage X genannt, einen Kampf für die Ewigkeit erlebt zwischen den großen beiden Transferjournalisten Fabrizio Romano und unserem Florian Plettenberg.
Zwischen Meister und Schüler.
Ja, könnte man sagen. Fabrizio Romano ist natürlich derjenige, der es angefangen hat, der es groß gemacht hat. Und Pletty Goal ist ja so in Deutschland in seinem Windschatten auch groß geworden. Ne? Also nicht nur in Deutschland, sondern auch in der ganzen Fußballwelt ja auch bekannt mittlerweile. Und es gab einen heftigen Schlagabtausch auf Twitter zwischen den beiden.
Ja, also es war, also wir ordnen später ein, ja? Also wir erzählen jetzt erstmal, was ist passiert. Also es ist ja so, dass jetzt gerade Transferphase ist und sowohl Plettenberg als auch Romano versuchen und ihre Teams versuchen natürlich die Ersten zu sein mit der Bekanntgabe von Done Deals, von gecancelten Deals und von sogenannten Here We Goes. Das wird später nochmal wichtig, dass diese Sachen, dass das offensichtlich der Fachbegriff ist für ein Posting, wo gegoat wird und zwar hier. So,
ja, also das ist so ein bisschen wie in der Firma, wo es dann irgendwann so Abkürzungen für alles gibt, ne? Was dann auch nur die Leute verstehen, die da arbeiten. Ne? Ja. Das ist sitze im Büro, ja, hier, aber die VB bekommen, können wir damit vielleicht ein MB machen oder haben wir da ein SA-Problem? Ne? Das ist die Frage, die man sich dann im Büro stellt. Und zwischen den Transferjournalisten gibt es halt auch so Codewörter.
Ja, gibt es schon einen DD? Dann würde ich jetzt mal ein HWG raushauen.
Genau.
Nee, ein DD ist noch nicht bestätigt. Ja,
DD ist noch nicht.
Aber Romano hat doch schon das HWG gepostet. Ja, aber das ist ja noch gar nicht fix, ja, um Gottes Willen. So, und genauso ähnlich. Genauso ähnlich war dann einfach auch die Situation. Denn die beiden haben sich bekriegt. Es ging darum, dass wohl Fabrizio Romano ein Here We Go bei Diomande abgefeuert hat. Ja. Und Florian Plettenberg ihn beschuldigt hat, dass das kein guter Journalismus sei, weil es gibt noch kein Agreement und er will einfach nur der Erste sein und er findet, das ist schlechter Stil und er macht es nicht richtig. Und Fabrizio Romano ist offensichtlich ein dünnhäutiger Mann. Denn der hat aber mal sowas von zurückgefeuert.
Ja, der hat richtig zurückgefeuert. Da wurde es auch teilweise unschön zwischen den beiden. Da wurde unter anderem auch schmutzige Wäsche gewaschen. Ne? Da wurde schon angedroht, private Nachrichten zu leaken, weil Florian Plettenberg auch so ein bisschen in seiner Anfangszeit als Transferjournalist ihm natürlich nachgeeifert ist. Also er war so sein Vorbild und er hatte ihn dann auch mal angeschrieben, so nach dem Motto, ne, er würde gerne so werden wie er, findet er ist ein Vorbild für ihn und so. Und damit hat Fabrizio Romano ihn so ein bisschen aufgezogen. Ne?
Ja, hat ihn auch ein bisschen nach dem Motto, ja, hier, du hast ja auch Fake News verbreitet mit dem Man City-Angebot, was es nie gab. Was mir aufgefallen ist, wenn man sich diese und die YouTube-Zuschauer werden es jetzt sehen, wir haben die Tweets hier glücklicherweise noch mal da. Fabrizio Romano ist jemand, der passiv-aggressiv provokante Emojis in seinen Tweets nutzt. Das finde ich, diesen Umarmungs-Emoji. Enjoy! Ah, Gott, ey, das ist wirklich, ich muss sagen, Plättigol kann man mögen, muss man nicht. Aber Fabrizio Romano, ein Unsympath.
Ja, also es ist natürlich ein journalistisches Feld, was ja vielen auch missfällt. Aber ich finde, Florian Plettenberg versucht hier in diesem ja eher Minenfeld dann noch so ein bisschen die Form zu wahren, ne? Dass er eben sagt, okay, ich hau jetzt hier kein Here We Go raus, wenn ich weiß,
HWG.
wenn ich weiß, da, von meinen Quellen, dass es eben noch nicht zu Ende verhandelt ist. Obwohl dann zu dem Zeitpunkt auch schon zu 99% klar ist, dass Diomandé zu Real Madrid wechseln wird. Mache ich es noch nicht, weil es eben nicht den Tatsachen entspricht. Und nehme dann in Kauf, dass irgendjemand anders dann schneller ist in dem Moment. Und das will Plättigol ihm ja die ganze Zeit klar machen. Aber Fabrizio Romano nimmt sich ja mal gar nichts davon an. Ne?
Nee, vor allen Dingen, der geht dann ja auch richtig auf die persönliche Ebene und sagt so, ja, vielleicht soll ich ein paar Nachrichten von dir teilen, wo du dann gefragt hast, wie kann ich meine Followerzahl erhöhen oder dein Job ist meine Motivation. Also er geht dann richtig so auf diese Schiene, ich habe dir gezeigt, wie es geht und jetzt willst du mir sagen, wie das Business funktioniert. Und ich finde, Plättenberg reagiert da sehr souverän und schreibt so, okay, gut zu wissen für mich und für andere, dass du bereit bist, private Nachrichten zu leaken. Also wow.
Das ja, ich sag dir ganz ehrlich, in der Bewertung, Plättigol hat meinen Rücken. Hundertprozentig.
Meine auch.
Also, er ist auf jeden Fall, kommt er besser aus der Nummer raus und man merkt ihm, finde ich, auch immer an, dass ihm das wichtig ist, da diese, ja, zumindest so eine Grundetikette noch zu wahren in diesem, ja, teilweise zweifelhaft ausgeführten Journalismus. Mhm. Nicht von ihm selbst, sondern von vielen anderen drumherum, vor allen Dingen von Romano. Deswegen, also ist er da für mich auf jeden Fall derjenige, der da eher im Recht ist.
Ja, in diesem Fall zumindest. Man muss dazu sagen, dass also dieser ganze Transferjournalismus, den finde ich ja brutal nervig. Ich glaube, das habe ich letztes oder vorletztes Jahr auch schon mal gesagt, dass dieses ganze ja, ich weiß es schon und wir wissen es schon, bevor der Verein irgendwas veröffentlicht und dann dass da so ein Bohai draus gemacht wird. Das finde ich persönlich wahnsinnig unangenehm. Ich mag das nicht, ich verstehe den Hype auch nicht und ich bin da nicht hinterher, was diese Transferticker angeht, aber das ist meine persönliche Herangehensweise an die Situation, dass die beide da jetzt sich gegenseitig immer mal so Beispiele rüberschießen, wo sie mal falsch lagen oder wo sie mal ein Here We Go abgegeben haben, wo noch gar nicht gegangen wurde. Es ist einfach irgendwie, das fühlt sich für mich an wie so zwei, weiß ich nicht, beleidigte Kinder, die sich gegenseitig die Schippe erst klauen und dann in den Kopf werfen. Trotzdem in der Situation hat Plätti meinen Rücken.
Ja, ich muss leider sagen, ich bin Fan von dem Ganzen. Ich ziehe mir das leider auch viel zu sehr rein. Ne? Also gerade die Transferzeit ist meine Zeit. Transfer-Update, die Show bei Sky, bin ich ultra seit Jahren.
Grauenhaft an diese ganze Zeit. Ja, oh, ich habe ja gerade eine Nachricht bekommen. Es gibt eine Neuigkeit. Ja, ey, wow.
Ja,
ob ich es jetzt weiß oder ganz, pass auf, ich übertreibe jetzt mal, aber ob ich es jetzt weiß oder morgen in der Zeitung lese, macht keinen Unterschied.
Ja, es ist eine legitime Meinung, absolut. Also würde ich jetzt auch nicht anfechten oder irgendwas, aber tatsächlich sehe ich es völlig anders. Für mich ist es immer eine gewisse Begeisterung gewesen, auch so die einzelnen Entwicklungsstufen eines möglichen Transfers in der Fußballwelt dann mitzuverfolgen. Und ja, auch dieses, ich habe hier eine Nachricht bekommen, die Entwicklung geht in die und die Richtung. Ja, ziehe ich mir leider komplett rein, liebe ich komplett, weil ich schon immer dieses ganze Transfermarkt-Ding unglaublich geil fand. Football-Manager oder Fußball-Manager, Zocker generell schon seit so vielen Jahren bin, deswegen immer so ein Softspot für Kaderplanung und Transfers habe. Deswegen ist das genau meine Welt. Und ja, ich fand es schön hier zu sehen, dass Plätti hier der Gute in der Sache war, weil ich finde, auch wenn er manchmal so, auch bei Sky, ne, bei Transfer Update die Show, das ist ja so seine Show, ne, die ist ja nur wegen ihm dann auch so bekannt im Endeffekt. Auch wenn die anderen, die da mitwirken, mittlerweile auch recht bekannt sind. finde ich gut, dass er in einem guten Licht dasteht, weil er ist schon manchmal ein bisschen schrullig vor der Kamera, das muss ich auch gestehen. Aber ich finde, man merkt bei ihm immer, dass er eigentlich das Herz am richtigen Fleck hat. Mhm. Also, dass der auch eine absolute natürliche Begeisterung für den Fußball hat, schon noch versucht, eine gewisse Form zu wahren. Und das zeigt sich dann auch hier in der Auseinandersetzung mit Romano. Deswegen war das für mich relativ folgerichtig. Und ich mag ihn eigentlich, muss ich sagen.
Ja, also meine emotionale Beziehung zu den beiden ist so, dass wenn die beiden in einem Promi-Boxen oder in einem Cagefight gegeneinander antreten würden, wäre ich für und gegen beide gleichzeitig. Ich würde es mir einfach angucken, wie sie sich auf die Mappe hauen. Und das wäre dann die Begeisterung, die da stattfindet. Alles andere, in dem Falle einfach Team Plättigol, weil er da sehr sachlich und souverän eine gewisse Überlegenheit hat und nicht so Kinderkacke macht wie Fabrizio Romano.
Ja, wie lange brauche ich noch, bis ich dich als Stammzuschauer für Transfer Update die Show begeistern kann?
Was schaffst du nicht? Also eher lasse ich mich tätowieren.
Oder das Kinn harmonisieren vielleicht.
Ja. Wie gesagt, hier. Oh nein. Oh nein.
Ja. Ja, schönes Thema für die Sommerpause auf jeden Fall. Hat euch sehr bewegt. Ne? Wir haben ja im Vorfeld der ersten Folge hier mal auf Instagram gefragt, welche Themen wollt ihr hören? Und ich glaube, das war jede zweite Nachricht. Den Beef zwischen Plätti und Romano wolltet ihr nochmal aufgearbeitet haben. Insofern gut, dass wir es dabei hatten. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle eine kleine Pause. Dann kommen wir gleich zurück mit ein paar Transferthemen natürlich noch. Das ist selbstverständlich, auch wenn du jetzt nicht der allergrößte Fan davon bist, das vorherrschende Thema in der Sommerpause. Denn alle Vereine müssen ihren Kader planen und dafür braucht es Transfers. Und darüber sprechen wir gleich.
Werbung.
Ja, kurze Pause an der Stelle und wir haben mal wieder was Neues für euch von Holy. Und zwar neue Milchshake-Sorten.
Ja, und jetzt geht's hier in die Richtung, die wir alle eigentlich, zumindest die Berufstätigen oder die Studierenden, tagtäglich brauchen. Es geht um Kaffee.
So, ja, und das braune Glück.
Genau. Das nicht zu verwechseln mit dem braunen Unglück. Auf jeden Fall gibt es.
Passiert manchmal auch danach, ne?
Ja. Ist es aber jetzt ja, es sind ja Temperaturen, wo man sich denkt, naja, aber jetzt ein Kaffee noch, also ich weiß nicht, ob das zu warm ist. Aber es gibt ja Eiskaffee. Und ja. Holy ist natürlich sensibel für euch und auch für das Wetter und deswegen gibt es neue Eiskaffeesorten. Ja. Da gibt es unter anderem, halte ich mal hier rein, Iced Coffee Latte. Nicht zu spät beim Pilates, sondern pünktlich, denn da ist nicht nur Milchshake drin, sondern auch Koffein.
Ja, außerdem gibt es noch Eiskaffee Haselnuss und Eiskaffee Karamell. Also da auch noch ein bisschen Auswahl für euch. Gönnt euch das gerne als Eiskaffee, besonders schön, wenn ihr das Pulver mischt mit einer Milch eurer Wahl. Und da geht ja auch alles, ne, ob Kuhmilch oder irgendeine andere Milch, Sojamilch, Hafermilch, wie auch immer, alles möglich. Haut euch da ein paar Eiswürfel rein und dann habt ihr einen schönen Eiskaffee, der euch im Sommer wunderbar erfrischt. Also schaut da gerne mal vorbei. Auf der Homepage von Holy ist wie immer verlinkt natürlich in der Episodenbeschreibung. Gibt auch ein Milchshake-Starter-Set übrigens. Könnt ihr euch auch bestellen. Da gibt es ja noch viele weitere Milchshake-Sorten. Da könnt ihr euch mal so ein bisschen durchprobieren. Aber die drei Kaffeesorten sind auf jeden Fall drei schöne Neuzugänge hier im Portfolio von Holy. Wenn ihr bei Holy bestellt, dann nehmt doch einen von unseren Codes. Denn damit könnt ihr noch ein bisschen sparen und gleichzeitig uns auch unterstützen. Wenn ihr zum ersten Mal bei Holy bestellt, nehmt doch den Code FRITZSTROH5. Da bekommt ihr volle 5 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Und wenn ihr schon mal bei Holy bestellt habt, dann nehmt einfach FRITZSTROH und mit diesem Code bekommt ihr 10% auf die ganze Bestellung. Und das lässt euch ein bisschen sparen.
Ja, und ich mache jetzt das Geräusch, was bei mir nach dem Eiskaffee zusammenshaken noch passiert. Und nämlich schön nach oben Sahne drauf.
Werbung.
Ja, damit herzlich willkommen zurück bei Fritz und Stroh, die Fußballshow mit der ersten Sommerpausenfolge hier. Ja, gehen wir mal so ein bisschen rein in die Transferdiskussion. Was hat denn dein Herzensverein FC Schalke 04 bisher so auf dem Transfermarkt geleistet und was könnte da noch anstehen in den nächsten Tagen?
Ja, also ich trage heute nicht zufällig das Heimtrikot von letzter Saison mit dem Edin Dzeko Flock hinten drauf, denn heute gab es die offizielle Verkündung, die offizielle, es gab ein HWG, ein DD. Edin Dzeko hat tatsächlich nochmal für eine weitere Saison bei Schalke 04 unterschrieben und unterstützt den Verein auch in Liga 1. Und
man muss, aber ist das denn so gut?
Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, dass Edin Dzeko jetzt vielleicht nicht Harry Kane Konkurrenz machen wird um die Torjägerkanone. Ich glaube aber, seine Persönlichkeit, seine Qualitäten und vor allen Dingen auch das, was er der Mannschaft dann mitgeben kann, was er vielleicht jüngeren Spielern mitgeben kann, das wird ganz wertvoll sein im Abstiegskampf.
Aber er ist ja schon eher so in der Backup-Rolle eingeplant, oder?
Das glaube ich auch. Also,
aber das ist ja die Frage, ich meine, der wird ja jetzt auch nicht wenig kosten. Ne? Also der nimmt ja schon irgendwo auch ein bisschen Budget von der Uhr auf Schalke, was ja dann an anderer Stelle fehlt. Ist ja dann schon die Frage, ob Kosten-Nutzen-Verhältnis dann noch passt. Ne? Für einen Backup-Stürmer ist er dann doch wahrscheinlich recht teuer. Dafür kannst du einen anderen dann nicht holen, weil das Geld für ihn gebraucht wird. Also ja, fürs Herz natürlich. Sie haben ihn alle lieben gelernt auf Schalke in dem letzten halben Jahr. Aber ist die Frage, ob das dann im Verhältnis steht mit dem, was er der Mannschaft dann vielleicht noch gibt in der Bundesliga. Ne? Ja,
werde ich mal ganz politisch antworten und sagen, das weiß man halt sowieso erst am Ende der Saison. Ich glaube, dass es als Signalwirkung für die Fans, als emotionale Komponente super wichtig ist, so einen Spieler im Verein zu halten. Sowieso die Schalker Transferphase, muss man sagen, voller Überraschung. Also man hat mit Leistungsträgern aus der zweiten Liga verlängern können, also El Farouzi zum Beispiel, dass man den in der ersten Liga halten kann.
Das ist und Ayhan, ne?
Und Ayhan, Mertcan Ayhan, genau.
Beide ohne Ausstiegsklausel verlängern, ne? Und das langfristig. Das ist natürlich.
Das ist ein Statement.
Das ist für Schalke so wichtig, weil, okay, machen wir uns nichts vor, die werden jetzt nicht ewig auf Schalke bleiben, die beiden. Die haben einen riesen Markt. Da waren ja auch in diesem Sommer schon viele größere Vereine, standen schon parat mit dicken Geldkoffern. Das heißt, die werden irgendwann mal gehen in den nächsten Jahren, aber für die casht Schalke dann richtig ab. Und das ist ja. Ja, für das immer noch sehr, sehr klamme Schalke, also da habe ich in den letzten Tagen auch mal eine Nachricht gelesen, was die noch für Auflagen haben. Ne? Also die müssen ja unfassbar viel Schulden abbauen. So, das hat natürlich Jahr für Jahr Auswirkungen auf die Kaderplanung, ne? Weil Schalke ja, ich glaube, in jedem Jahr auch einen gewissen Transferüberschuss erwirtschaften muss, ne? Damit eben die Schulden abgebaut werden. Ja. So, das heißt, du musst ja eigentlich immer Leute verkaufen. Ja. Und dass du die beiden dann in der Hinterhand hast, die dann für teuer Geld gehen, das ist unfassbar, das ist lebenswichtig, überlebenswichtig für Schalke.
Ja, und wenn man sich den Kader und die Planung mal so anschaut, dann hat man auf jeden Fall, finde ich, einiges richtig gemacht und überraschend. Also Frank Baumann kocht weiter. Satoshi Tanaka von Fortuna Düsseldorf günstig geschossen.
Das war stark. Das ist für mich bisher der Stil der Saison für die Schalke, also ne, aus Schalke-Sicht. Ja. Weil der war bei der Fortuna so gut, obwohl sie abgestiegen sind. Da hatte Schalke einfach richtig Glück, dass die Ausstiegsklausel da auf einmal ganz gering war, weil Fortuna abgestiegen ist. Haben sie so einen klasse Spieler für so kleines Geld bekommen. Das war ein Glücksfall.
Von 10 Millionen auf 1 Million runter und da hat Frank Baumann aber mal direkt die Angel ausgeworfen.
Da standen aber auch ganz andere Schlange. Ne? Also da muss man sagen, hat Frank Baumann dann auch Überzeugungsarbeit geleistet und da wirklich.
Wie gesagt,
Respekt.
Ich zähle jetzt noch weitere Namen auf. Loris Karius, verlängert bis 28. Der Mann fühlt sich einfach, der hat ja auch in einem Interview gesagt, er hat durch Schalke 04 den Fußball wieder lieben gelernt.
Ja.
Der Mann war ja in einem Loch und jetzt ist er in der Grube und da fühlt er sich wohl. Junior Adamu von Freiburg hat man verpflichten können.
Ja.
Es ist ein Backup. Es ist eine Unterstützung und es ist so ein, das muss man auch sagen, es sind ein paar Spieler dabei, wo man sagen muss,
Ja, genau das, darauf wollte ich nämlich kommen. Da sind schon auch einige Spieler bei Schalke dabei, die man jetzt neu geholt hat, wo schon größere Fragezeichen dahinter stehen. Adamu ist für mich einer, der hat sich bei Freiburg nie durchgesetzt. Der war auch bei Celtic im letzten Jahr, wo er ausgeliehen war, nicht wirklich gut. Und ob der jetzt auf Schalke dann funktioniert, kommt natürlich dann viel auf Muslic an. Wenn es klappt, bombastisch, aber es ist zumindest mal ein größeres Fragezeichen dahinter. Ähnlich wie bei Maximilian Wöber, den man für die Innenverteidigung geholt hat, der war fast die komplette Saison verletzt. Also da ist erstmal die Frage, bleibt der überhaupt fit? Kann der überhaupt eine Verstärkung sein? Wenn er fit bleibt, ja, aber ne, da sind halt auch wieder Fragezeichen dabei. Und dann haben wir noch Robin Gosens, der ja sehr prominent verpflichtet wurde. Und da habe ich tatsächlich auch viele kritische Schalker Stimmen gelesen, die lieber einen Jai gehabt hätten, ne? Der in der letzten Rückrunde ja ausgeliehen war von Anderlecht. Und jetzt war die Entscheidung bei Schalke, holen wir Gosens, also den größeren Namen, der wichtigere Führungsspieler in dem Moment. Mhm. Oder holen wir einen Jai, der aber natürlich einen viel höheren Weiterverkaufswert hat, der dem Team vielleicht ein bisschen mehr noch geben kann, weil er jünger ist auch. Das fanden nicht alle gut, dass Gosens anstatt einen Jai geholt wurde, ne?
Ja, ich erinnere mich daran, wie kritisch ich beim Transfer von Timo Becker war und gesagt habe, das ist ein Transfer, der aufgrund von Emotionalität getätigt wird und für mich so ein bisschen wie so ein Marketing-Stunt wirkt. Lügen gestraft wurde ich. Timo Becker durch sein. Also er ist nicht der beste Spieler im Kader, aber er hat auf jeden Fall mit der Mentalität genau das gebracht, was er bringen sollte. Robin Gosens ist auf jeden Fall ein Münzwurf. Also der hat bei Union Berlin überhaupt nicht funktioniert.
Nee.
Aber
bei Florenz aber auch nicht
zuletzt. Ja.
Ne? Also es gibt ja Gründe, warum die den auch sehr gerne abgeben.
Aber er hat jetzt Bock. Und vielleicht ist das ja auch wieder sowas. Und das Thema erfahrener Spieler ist vielleicht dann auch nochmal etwas, was wichtig ist. Weil wenn du schon so eine Mannschaft zusammenbastelst aus vielen jungen Spielern, aus, ich sag mal, Spielern, die woanders vielleicht nicht funktioniert haben, wenn du da dann erfahrene Spieler hast, die, ich sag mal, die Kaderharmonie ein bisschen beibehalten oder ein bisschen herrichten, ist das vielleicht auch ein Gedanke, den Frank Baumann da hat?
Ja, ganz sicher. Das wird mit Sicherheit der Gedanke gewesen sein dahinter. Aber die Frage ist halt, ne, funktioniert es am Ende? Weil den sportlichen Output von Robin Gosens habe ich in den letzten Jahren halt auch nicht mehr gesehen.
Ja.
Da ist dann halt auch das Fragezeichen, was ich da habe, kann der sportlich Schalke denn so viel noch bringen? Also, dass der innerhalb der Mannschaft was bringt, da bin ich mir sicher.
Ja.
Der ist ja auch ein sehr aufgeräumter Typ, der sich da mit Sicherheit gut einfügt, vorangehen kann, jüngere Spieler an die Hand nehmen kann, ganz sicher. Aber bringt der sportlich noch so viel oder wäre da der deutlich jüngere und richtig starke in der Rückrunde letzter Saison Jai nicht die bessere Wahl gewesen?
Ja, aber da besteht natürlich die Gefahr, dass du den in der Hinrunde spielen lässt und der da auch weiterhin seine Leistung bringt und in der Rückrunde hast du ihn halt nicht mehr.
Ja, aber dann hast du wenigstens viel Geld, ne? Also das kannst du ja wieder anders investieren. Also mal sehen, was noch passiert auf Schalke. Sind da noch ein paar Namen in der Schwebe, die noch kommen sollen?
Zwei Namen noch, vielleicht, die in der Schwebe sind. Einen davon habe ich noch gar nicht gehört bisher. Das ist etwas, was ich jetzt gerade eben gelesen habe, was mich so ein bisschen, ich dachte, ist das überhaupt noch Thema? Dina Ebimbe?
Der ist, glaube ich, weiter Thema, ja. Also Frankfurt will den abgeben, aber die sind noch nicht auf einen Nenner gekommen mit dem Preis. Also Schalke kann das nicht zahlen, was Frankfurt aktuell noch aufruft.
Das hätte mich nämlich auch gewundert. Und Jesper Lindström, auch Ex-Frankfurt, aber jetzt mittlerweile Neapel gewesen, der auch so eine Art, finde ich, Max Wöber-Transfer ist, kann was bringen, hat Ansätze, aber ist keine Garantie.
Also, er hat seit 4 Jahren kein Tor mehr geschossen. Der kommt eigentlich seit seinem Abgang bei der Eintracht, kommt der nicht mehr zurecht und kriegt keinen Fuß auf den Boden.
Ja.
Das ist auch ein riesengroßes Fragezeichen, wenn man den holt. Also das wäre so mein kleiner Downer für alle Schalke-Fans. Ich habe so die Befürchtung, dass man ein bisschen zu viele Fragezeichen sich in den Kader holt. Und dann könnte es eine heikle Nummer werden in der Saison.
Das stimmt.
Also bei aller Euphorie, die natürlich berechtigterweise auch noch da ist, aber so, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen sehr viel Gambeln dazwischen.
Ja, hier bin ich bei dir. Also es irgendwie ist noch nicht so ganz klar, wo man hin will. Aber Musa Sela in sehr guter Form auf jeden Fall.
Ja. Auf einmal ist er dann doch wieder, ich meine, der war ja schon 5-mal so gut wie weg. Also jetzt dann plötzlich doch wieder wichtig.
Ja, also man hat auf jeden Fall eigentlich nur eine ganz gute Achse, mit der man um die letzten 5 Plätze mitspielen kann.
Vielleicht. Ja, die Aufstiegshelden vor allen Dingen. Ja. Ne? Also so die Abwehr natürlich mit Kurucay, mit Katic, Ayhan natürlich. Aushish vor allen Dingen, der in der Rückrunde so brutal stark war. Ja. Ein Karaman wird Sicherheit reinbringen.
Fousi.
Ja, Qualität ist da, aber ne, auch ganz schön viele Fragezeichen, die dazugekommen sind. Also mal sehen, ob das alles passt. Aber Muslic kann da natürlich weiter unterstreichen, was für ein guter Trainer ist, wenn er diese Fragezeichen am Ende alle in Ausrufezeichen umwandelt.
Und in Ausrufezeichen kann ich schon mal verwandeln, dass es endlich wieder einen spielstarken Japaner in der Mannschaft gibt.
Ja, das hat dich doch ganz besonders gefreut.
Absolut.
Mich ja auch, denn der BVB hat plötzlich auch wieder einen aufstrebenden Japaner, ne?
Stimmt.
Da gibt es nämlich einen jungen Japaner, den man aus Japan direkt geholt hat, der aber eigentlich erstmal für die zweite Mannschaft geplant ist beim BVB. Ne? Und der hat aber jetzt in den Testspielen, hat er schon so sehr überzeugt, dass wohl der ein oder andere auch schon drüber nachdenkt und Niko Kovac wohl auch, ob der nicht auch schon einer wäre für die erste Mannschaft. Ne? Also das könnte dann auch interessant werden. Der neue Shinji Kagawa vielleicht.
Ja, ne? Vielleicht. Vielleicht hat man einen neuen Shinji Kagawa, was wir ja schon mal ein bisschen angesprochen haben, was wir jetzt auch erwähnen müssen, ist, dass man den alten Karim Adeyemi auf jeden Fall abgegeben hat.
Ja, Takato Yamamoto heißt er. Ne? Ich musste gerade nochmal nachgucken. Ich war mir gerade kurz unsicher, wie der Mann überhaupt heißt. Yamamoto, und der war richtig gut in den Testspielen. Wirkte wirklich so ein bisschen wie eine junge Kopie von Shinji Kagawa. Von daher, ja, vielleicht, ne? Mhm. Vielleicht ist das.
Ja, und Adeyemi ist weg und man arbeitet ja an der Verpflichtung eines Offensivtalents aus der Rheinregion, ne? Den man vor 2-3 Jahren mal nicht geholt hat, weil er zu teuer war. Und die Rede ist von Said Elmala.
Elmala, jetzt schon eine Transfersaga, was die Geschichte zwischen Köln und BVB angeht. Ja, man verhandelt. Also Köln hat weiterhin eine indiskutable Schmerzgrenze von 50 Millionen. Die will man auf jeden Fall haben und die will man direkt haben und nicht verklauselt in irgendwelchen Bonuszahlungen, die dann vielleicht oben drauf kommen. Der BVB bietet alles in allem bisher so, ich glaube so 43 Millionen, aber nicht direkt die 43 Millionen. Also da gibt es nur einen Teil von sofort und der Rest ist halt an Boni gebunden. Einige leicht zu erreichen, einige weniger leicht zu erreichen.
Stimmt es, dass einer angebotene Bonus erst dann passiert, wenn Elmala Torschützenkönig in der Bundesliga wird?
Ja, und eine weitere, wenn er für den Ballon d'Or nominiert wird.
Das sind so richtige Fantasieboni, die man damals bei Fußballmanager genommen hat, um den Preis zu drücken.
Ja, ungefähr. Deswegen ist das Angebot des BVB auch den Kölnern sauer aufgestoßen.
Ja, natürlich. Jetzt mal ganz ehrlich. Ja, oh, außerdem bekommt ihr noch eine Bonuszahlung, wenn er irgendwann FIFA-Präsident wird.
Ja, genau. Ach so. Außerdem zahlen wir euch 100 Millionen, wenn Elmala Bundeskanzler wird.
So. Genau. Außerdem zahlen wir euch nochmal 340.000, wenn er mehr als 4 Kinder hat innerhalb der nächsten 7 Jahre.
Genau.
Ja. Denkt euch doch einfach noch was aus.
Ja. Aber der BVB hat einen ganz großen Vorteil in diesem Poker, denn Elmala hat sich schon auf den BVB festgelegt. Er hat nämlich schon jede Menge andere Angebote von anderen Vereinen abgelehnt, von Brentford, von der Roma, alles abgelehnt, weil er nur zum BVB will. Und deswegen ist der BVB in diesem Poker auch relativ entspannt und geht mit so einem niedrigen Angebot da rein, weil sie wissen, dass Elmala natürlich irgendwann vielleicht auch den eigenen Verein dann unter Druck setzt, weil er alle anderen Angebote ablehnt. Und der FC muss sich dann halt die Frage stellen, wollen wir jetzt sicher die, was sind es dann am Ende, vielleicht 45 Millionen oder so mitnehmen? Oder beharren wir auf unsere 50 Millionen, lassen das vielleicht platzen, der bleibt bei uns, ist vielleicht unzufrieden, verletzt sich vielleicht und in einem Jahr kriegen wir nur einen Bruchteil davon.
Ist die Frage, sind 50 Millionen überhaupt berechtigt?
Da, die Frage könnte man sich natürlich auch stellen, positiv wie negativ. Ne? Wenn man sieht, dass ein Diomandé für am Ende 100 Millionen zu Real geht, ist El Maler nur die Hälfte wert von Diomandé?
Ja, finde ich, ist eine andere Dimension. Und ich finde, Diomandé hat eine andere Veranlagung als El Maler. Ich finde, bei El Maler musst du noch viel mehr arbeiten an der Entwicklung. Also, keine Ahnung, irgendwie, ich finde, in dem Stadium seines Schaffens, in dem er gerade ist, weil Diomandé hat auf einem ganz anderen Level Fußball gespielt bisher und da überzeugt. El Maler hat bei Köln eine Rolle übernommen, die in Richtung Leistungsträger ging. Er wurde vielleicht nicht immer über die gesamte Distanz eingesetzt, weil er vielleicht das gar nicht konnte. Vielleicht wurde er auch vom Trainer rasiert. Ich weiß es nicht, aber es wirkte eigentlich eher so, als könnte er nicht über die gesamte Distanz gehen. Hat auch jetzt nicht jede seiner Top-Möglichkeiten sofort genutzt. Die Veranlagung ist auf jeden Fall da. Aber ich finde, das ist er ist noch nicht in einem Stadium für so viel Geld. Also verstehe ich den BVB, muss ich sagen. Verstehe ich den BVB, würde ich nicht mehr als 35 Millionen auf den Tisch legen.
Ja, ich kann das auch nachvollziehen, auf jeden Fall. Und man ist sich halt der großen Stärke in diesem Poker sicher, dass der Spieler halt nur zum BVB will. Ist natürlich, kann ein entscheidender Vorteil sein am Ende. Also ich glaube tatsächlich, am Ende wird man sich relativ spät in der Transferphase dann doch noch einigen. El Maler wird zum BVB kommen, bin ich mir relativ sicher. Der FC wird seine 50 Millionen bekommen, aber nicht sofort. Also das wird man dann so ein bisschen verteilen, dass man dann sagt, okay, keine Ahnung, vielleicht gibt es am Ende 40 direkt und die 10 mit leicht zu erreichenden Boni ein Jahr später.
Ja, wenn der Champions League spielt. Das kann ich mir vorstellen. Sowas.
Genau, ne? Also irgendwie sowas. Das geht dem BVB ja im Endeffekt auch nur darum, dass man diese Ablösesumme auf mehrere Geschäftsjahre verteilen kann. Ne? Das ist ja, hat ja, ja,
aber macht das steuerliche doch Gründe. Also macht das doch wenigstens nicht komplett lächerlich.
Ja.
Wenn also, er den Ballon d'Or gewinnt, ja klar.
Ja, das ist Quatsch, da bin ich
bei. Torschützenkönig in der Bundesliga?
Das ist Quatsch. Ich glaube, das haben sie auch nur gemacht, weil sie wussten, okay, der Spieler will eh nur zu uns, da können wir die Kölner jetzt ein bisschen vorführen, aber das ist ein Quatschversuch. Ja. Das ist ein Quatschversuch. Aber ich glaube, es passiert und ich wäre sehr glücklich, wenn es am Ende passiert. Also ich glaube, Niko Kovac kann aus ihm einiges rausholen. Natürlich, der muss noch viel lernen, bin ich auch bei dir, aber der hat ein enormes Potenzial. Also wenn du den in einem Top-Verein wie dem BVB auf allerhöchstem Niveau mit einem guten Trainer wie Niko Kovac, wenn du den ein bisschen schleifst die nächsten Jahre, kann das ein Topstar werden, absolut.
Ja eine Nachricht, die zumindest während der WM für quasi Volkstrauer gesorgt hat, die aber den BVB so ein bisschen gerettet hat, ist die Verletzung von Nico Schlotterbeck.
Ja.
Die jetzt am Ende wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die Ausstiegsklausel, die ja jetzt eingerichtet wurde, nicht gezogen wurde.
Wer will schon so einen verletzten Schlotterbeck jetzt kaufen, ne?
Es ist laut Bild.
Derart verletzten.
Laut Bild und Sky-Informationen hat die Ausstiegsklausel ihr Ende am 15. Juli gefunden. Und dementsprechend kann der BVB zumindest, sobald er wieder fit ist, auf Nico Schlotterbeck zurückgreifen.
Können wir vielleicht noch über den bisherigen Königstransfer, der wahrscheinlich morgen verkündet wird, sprechen?
Ja, klar, gerne.
Konstantinos Karezas von KRC Genk, der neue Spielmacher, der Ersatz für Julian Brandt, 18-jähriges griechisches Supertalent aus Belgien. Da bin ich so glücklich, dass der BVB den bekommen hat. Und Gott sei Dank haben sie es nicht wegen ein paar Millionen scheitern lassen. Da hat man nämlich auch sehr hart verhandelt mit den Jungs und Mädels aus Genk. Aber Ole Boog hat das Ding über die Linie gebracht. Und der kommt tatsächlich, der war heute schon zum Medizincheck in Dortmund. Auf den freue ich mich so sehr. Ey, der wirklich, guckt euch da mal ein paar Videos an, was der schon in Genk geleistet hat. Der hat so eine super Technik. Der ist so ein geiler Dribbler. Und der ist 18 Jahre. Ey, wenn da alles so passiert, wie es jetzt so zu erahnen ist, da geht der in 2-3 Jahren, geht der für 100 Millionen.
Das ist der griechische Kvaratskhelia.
Ja, ein bisschen anders. Also Kvaratskhelia ist ja schon eher Flügelspieler. Auch ein bisschen mehr Schnelligkeit, Dynamik. Karezas ist halt so ein klassischer Zehner, Dribbler, Ballverteiler. Der kann ins 1 gegen 1, ganz niedriger Körperschwerpunkt. Eine unfassbare Technik. Also der macht wirklich richtig Spaß. Also das wird, da wird die ganze Bundesliga wird Spaß haben an dem, sage ich euch.
Da bin ich dann auch mal gespannt. Kennt man ja sonst nur von der Tankstelle. Wenn man mal einen schnellen Snack braucht, dann holt man sich halt Carezzas.
Ja, na klar. Aber bald wird Sertaki getanzt im Westfalenstadion.
Wäre dann vielleicht.
Grieche beim BVB ist auch geil, ne? Seit, also ich meine, Sokratis, allen BVB-Fans noch in guter Erinnerung. Ich mag Griechen einfach.
Ja.
Und es gibt so viele griechische Schnellimbisse in Dortmund und im Ruhrgebiet generell. Was passt denn besser als ein Grieche beim BVB?
Ja, da ich freue mich jetzt schon auf sein Gesicht, wenn man ihm erklärt, was ein Taxiteller ist.
Jeder Olympus-Grill in Dortmund hat auch in den nächsten Tagen ein Poster von Carezzas.
Das, so, außer die es mit Theofanis Gekas halten.
Ja.
Ja, Griechen in der Bundesliga tatsächlich. Griechen in der Bundesliga ist immer ein Ding, ne? Also, Angelos.
Ja, aber leider schon länger nicht mehr, ne? Also, hat nachgelassen, leider.
Papadopoulos bei Schalke.
Ja.
Theofanis Gekas.
Natürlich, ja.
Ja, Papastapopoulos, oder wie auch immer. Ja, also das, ja, endlich wieder ein Grieche in der Bundesliga.
Ja.
Apropos Königstransfer, im Schwarzwald regnet es Geld.
Oh ja.
Mansambi wechselt zu Aston Villa oder ist zu Aston Villa gewechselt. Das ist sicherlich auch ein Transfer, der so, ja, ich sag mal, erwartbar war. Er hat eine gute WM gespielt, das hat den Preis nochmal getrieben. 70 Millionen hat Aston Villa getroffen.
Ich glaube ehrlich gesagt, den Preis verdoppelt durch die gute WM.
Ja.
Also sonst hätten sie vielleicht irgendwie 40 bekommen, 35, 40 vielleicht, durch die WM einfach verdoppelt.
In Freiburg hat man wirklich die WM geschaut und jedes Mal, wenn er eine gute Note hat.
Ja, unfassbar. Also das ist ein Geldregen für die Freiburger. Es ist, ja, damit können die weiter planen, wieder vielversprechende Spieler holen. Ja, das hält Freiburg einfach im Dunstkreis der europäischen Plätze. Ne? Ja. Also das ist wirklich so gute Arbeit, die da leisten. Wahnsinn. Ja.
Traurig übrigens immer noch nur Atubolu. Ja. Der auch nicht mit ins Trainingslager fährt, sondern zu Hause bleibt und Gespräche führt.
Ja, das ist wirklich, das ist eine traurige Nummer. Also er wartet ja offensichtlich auf irgendeinen Verein, der aber ja ihn bisher nicht verpflichten kann oder will. Und mit jedem Tag, der da vergeht und der Deadline-Day näher rückt, wird er wahrscheinlich nervöser, ne?
Ja. Ach, zu Recht, ich meine, klassisch verpokert.
Ja, irgendwo schon, ne? Und Freiburg einfach Nägel mit Köpfen gemacht. Die haben gesehen, okay, so ein Mio Backhaus ist zu haben. Also holen wir den schnell, dann haben wir den Ersatz sicher. Und gut, was der Atubolu dann macht, ist dann seine Sache. Den Abschied hat er ja schon vor längerer Zeit angekündigt in Freiburg. Daran hat sich Freiburg einfach nur gehalten, haben Nachfolger direkt geholt. Und ja, jetzt ist es Atubolus Problem.
Ja,
irgendwie traurig.
Furchtbar schade, weil es einfach ein guter Torhüter ist.
Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Guter Typ, guter Torhüter. Eigentlich auch eine super Beziehung zum SC Freiburg hat. Der kommt aus der Jugend, der kommt ja auch daher aus der Region. Also der hat ja eine mega Verbindung zu dem Verein. Und jetzt endet es dann irgendwie so freudlos. Irgendwie tragisch.
Ja. Also alles Gute da, noch einen guten Verein zu finden, wo er dann auf seine Spielzeiten kommt. Ja, was können wir noch sagen? Bayern München war ja Olise und Luis Diaz Abgänge waren im Gespräch. Mhm. Olise von Real Madrid umworben, Luis Diaz von Al-Hilal. Da hat Max Eberl aber ein ganz klares Dementi rausgehauen. Da gibt's
ein Here We Don't Go hat er rausgehauen.
Here We Don't. hat gesagt, ja, wir wären ja blöd. Also wir wären blöd, wenn wir sie abgeben würden. Wir haben es auch nicht nötig. Bayern München sowieso relativ zurückhaltend. Ne? Man hat mit zwei Spielen, mit Brown und, wie heißt der andere, Saibari?
Saibari, ne?
Saibari hat man von zwei Spieler nur geholt, finde ich. Also erstmal von der Quantität her, nicht von der Qualität. Man hat die Kaderlücken damit gefüllt, laut Max Eberl. Aber es ist auf jeden Fall eine relativ zurückhaltende Transferphase.
Ja, also es sollen ja noch einige gehen. Ne? Also Palinha ist ja wieder zurückgekehrt. Zaragoza, die muss man noch auf jeden Fall loswerden. Boe muss man wieder loswerden, der ist ja auch wieder zurück.
Boe ist wieder da.
die sind ja wie Boomerangs wieder zurückgekommen nach ihren Leihen. Das heißt, die Kaderleichen muss man jetzt loswerden. Ich glaube, wenn man die Kohle hat von denen, könnte ich mir vorstellen, dass nochmal ein, zwei Leute geholt werden bei den Bayern. Ich glaube dann aber eher Perspektivspieler, ne? Dass man nochmal irgendwie jüngere Leute, irgendwie so die zweite, dritte, vierte Position besetzen sollen hinter etablierteren Spielern. Da glaube ich schon, dass man nochmal zugreift. Aber man muss ja eigentlich auch nicht. Ne? Mhm. Es ist jetzt keiner gegangen. Also von daher, man hatte ja eigentlich eine erfolgreiche Mannschaft. Man hatte natürlich das große Glück, dass Real bei Ulisse nicht komplett ernst gemacht hat. Denn wäre da tatsächlich mal so ein 150, 200 Millionen Angebot bei den Bayern gelandet, dann will ich aber sehen, wie Max Eber das lächelnd ablehnt. Ja. Also das glaube ich mal gar nicht. Da wären sie, glaube ich, schon in Schwulitäten geraten.
Nö, er hätte zugesagt und hätte dann gesagt, ja, wir wären ja blöd, wenn wir es nicht machen würden.
Ja, also da können sie froh sein, dass ihnen das erspart bleibt in dieser Transferperiode. Ich meine, Real hat sich ja jetzt auch offensichtlich auf Diomandé festgelegt, für den sie dann auch schmale 100 Millionen raushauen. Aber der Tag wird kommen, wo so ein Angebot für Ulisse reinflattert. Und dann, ja. Wird auch keiner Nein sagen in München.
Ja, was zum Schmunzeln hätte ich noch? 17 Millionen für den 17-Jährigen nach Hoffenheim, The Cut.
Ey, das ist unfassbar, dass Hoffenheim den bekommen hat. Ja. Also in seinem Jahrgang eins der größten Talente Europas, Nathan The Cut, belgischer Sechser. Der war bei Anderlecht schon Stammspieler in den jungen Jahren mit 17 Jahren. Den wollte halb Europa und der ist in Hoffenheim gelandet.
Ja. Deswegen, das finde ich, ist tatsächlich was zum Schmunzeln. Und der Name natürlich für mich auch als Katzenliebhaber. Dann Alex Nübel zu Beşiktaş Istanbul. Ach, doch, Beşiktaş Istanbul. Hätte ich auch irgendwie mehr. Also klar, man kann es natürlich machen wie Atubolu und einfach gar keinen Verein finden. aber finde ich irgendwie, klar, also die türkische Liga ist keine Top-Liga.
Nee. Ich glaube, es haben einfach ein paar türkische Fans unter seinen Instagram-Post runtergeschrieben, come to Besiktas mit dem Adler, und er hat gesagt, na gut, dann komm
ich halt. Das klingt gut. Ja, und was ich auch irgendwie seltsam finde, aber das liegt dann vielleicht an meinem eigenen mangelnden Fußball-Sachverstand, Jakub Kaminski wechselt zu Benfica Lissabon für 17 Millionen Euro.
Ja, fand ich auch überraschend.
Ist
ja
so gut gewesen.
Für den FC wirklich stark gewesen, ja. Also neben El Mala die Lebensversicherung.
Ja, aber 17 Millionen?
Ja, aber was ist denn 17 Millionen heutzutage noch wert in Europa? Also,
ja, es ist jetzt auch nicht mehr so lange krass. Verstricken.
Ich meine, für den FC war es gut, ne? Die konnten ja die Kaufoption 10 ziehen beim VfL Wolfsburg und haben ihn dann für deutlich mehr verkauft dann an Benfica.
Das ist ein
lohnendes Geschäft. Aber ja. Fand ich schon halbwegs nachvollziehbar, weil der wirklich, wirklich stark war bei Köln.
Ja, also zweitteuerste Transfer seit Anthony Modest, aber wahrscheinlich der drittteuerste Transfer nach El Mala und Modest, wenn wir fertig sind mit der Transferphase.
Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ja, also das mal so als Überblick über die Transfers bisher. Ich würde sagen, für heute sind wir auch so langsam am Ende angekommen.
Ja,
ne?
Ja. Ein Gerücht, was noch die Runde macht, ist, dass Ilkay Gündoğan in einem Interview gesagt hat, dass er sich vorstellen kann, irgendwann wieder bei Nürnberg zu spielen.
Ja, die Legende lebt.
Und da wurde dann direkt draus gemacht, Ilkay Gündoğan bei Nürnberg im Gespräch.
Ja, wir sind kurz vor Here We Go.
Wir sind kurz vor Here We Go. Fabian Reese hätten wir eigentlich auch noch besprechen müssen.
Ach ja. Ja, da müssen wir irgendwie nochmal ein Zweitliga-Special machen. Ne? Ja. Also das ist ja, das muss man auch nochmal aufarbeiten, was da alles passiert ist. Auch wenn Schalke jetzt nicht mehr in der zweiten Liga ist, müssen wir mal gucken, machen wir mal irgendwas zu in den nächsten Wochen.
Weil da müssen wir uns natürlich mit den Werten von VfL Wolfsburg und vor allen Dingen VW beschäftigen, weil das hat Fabian Reese nämlich auch getan.
Das hat ihn auf jeden Fall überzeugt, ja. Ja, also, wir sagen jetzt auch an der Stelle, here we go, denn wir goen, nehme ich jetzt auch so langsam raus aus der Folge hier. Kurzer Hinweis noch, nächste Folge machen wir am gewohnten Sonntag. Na, wieder so ein bisschen Transfer-Update. Und dazu gibt's dann auch direkt den zweiten Teil des Bundesliga-Trikot-Rankings, denn den ersten Teil habt ihr ja parallel zum Release dieser Folge schon auf YouTube gesehen. Wenn ihr das nicht gesehen habt, dann geht ihr jetzt mal sofort rüber. Aber ganz schnell.
Aber ZZ, ziemlich zügig.
Aber Trilli Papi, wie man in Italien sagt, geht ihr da mal rüber auf YouTube und schaut in unser Trikot-Ranking rein. Da haben wir nämlich die ersten 18 Trikots der Bundesliga-Vereine schon mal gerankt für euch. Ich sag direkt, es sind zwei S-Tier-Trikots dabei.
Ja, und ich sag direkt, wir waren uns bei einigen Trikots nicht einig.
Ja, also da auf jeden Fall reinschauen, gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Trikots seht. Und weiter geht's dann am Sonntag mit Transfer-Update und Teil 2 Trikot.
Und weil wir uns nicht so einig waren, wird es, und das muss dann einfach auch so sein, weil da müssen wir uns selber auch regulieren, wird es zum zweiten Trikot-Ranking auch eine gesetzliche Änderung geben in der Trikot-Ranking-Art und Weise. Alles dazu aber dann natürlich erst in dem Video, was ich gerade angekündigt habe. Also,
ja, absolut. Ich gehe mir jetzt einen Taxiteller holen auf den Carrezzas Transfer und wünsche euch noch einen schönen Tag.
Fulminante Grüße.
Ciao.